Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgedacht hier in Fechners Universum bzw. unserer beider Universum. Roman, der schöne Roman, ist wieder zugeschaltet, hat sich hier eingeklinkt in unser Meeting und ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenkommen. Heute mit einem ganz interessanten Thema. Erstmal hallo Roman, alles gut bei dir?
Grüße dich. Ja, alles gut bei mir, vielen Dank. Ich bin so ein bisschen beschnupft, wie man hört. Aber das wird sich schon wieder einkriegen und also sprechen kann ich ja und schön dich zu sehen.
Ja, du hast erzählt, du hattest jetzt noch letzte Vorstellungen erstmal für diese Dekade beziehungsweise für diesen Monat, oder? Nächsten Monat geht's weiter mit Tatort Neukölln?
Genau, da machen wir weiter im BKA. Wir haben sozusagen drei Staffeln, also zweimal 4 Wochen und einmal 2 Wochen. Ja. Und mit dem nächsten Monat geht's weiter und jetzt,
Aber ist ja geil, dass das so gut läuft, oder? Du hast gesagt, ihr habt Besucherrekorde, die Leute rennen euch die Bude ein.
Ja, es ist total angenehm. Wir sind froh, wir lachen, wir brüllen, steppen und tanzen in einer extremen Hitze unterm Dach, obwohl es gekühlt ist, aber trotzdem.
Ach so, ja, ihr seid ja auch noch unterm Dach da im BKA, genau. Ja. Ach du Scheiße. Und dann mit den Plastikklamotten oder so. Oder
naja, zumindest die
Chiffonseide. Ne?
Perücken immer und das Make-up und das ist schon alles immer, ja, ich habe auch bei einer Sache dann mal 3 Kostüme übereinander.
Ja, herrlich, kenne ich
das
doch.
Das macht schon Spaß.
Ich habe mal einen Shakespeare gespielt, einen Hamlet, und da hatte ich irgendwie so verschiedene kleine Rollen und so ganz zu Anfang musste ich einen dieser Wächter spielen, wenn das Stück losgeht, wo dann dieser Geist auftaucht und so.
Ja.
Und ich hatte irgendwie 4 Kostüme übereinander und es war Hochsommer und es war einfach so heiß. Ich glaube, ich habe da pro Abend irgendwie 4 Kilo Wasser verloren.
Das ist ja weiß super.
Weiß ich nicht, ob das so gut war.
Ja, ich würde mir das wünschen. Ich meine, ich verliere auch 4 Kilo Wasser, aber esse dann aus Nervengründen 6 Kilo Süßigkeiten hinter der Bühne. Ne? Ist ja auch nicht so schön.
Da sind wir schon beim Thema. Wir haben uns heute überlegt, Heldinnen der Kindheit. Wir wollen mal so ein bisschen in unsere Vergangenheit gucken, was uns damals so als Kinder und als Jugendliche so gepimpt hat und unterstützt hat und berührt hat und vielleicht sogar begleitet hat. Und wir sind auf die Idee überhaupt erst aufmerksam geworden, weil uns der Hendrik aus Bremen eine Nachricht geschickt hat. Und die würde ich ganz zu Anfang hier gleich mal einfügen. Also ich sage das deswegen, weil du gerade sagtest, irgendwie Süßigkeiten. Ich bin gespannt, was deine Lieblingssüßigkeiten sind und waren. Also auch als Helden der Kindheit.
Ja.
So, ne, weil ich natürlich im Westen, du im Osten, wir hatten wahrscheinlich unterschiedliche Süßigkeiten auch zur Verfügung.
Aber nein.
Vielleicht erstmal diese Sprachnachricht, oder? Von Hendrik, um mal in das Thema einzusteigen.
Super.
So, ich halte das jetzt hier wieder dran. Das hat sich letztes Mal ganz gut bewährt. Interessanterweise, ich mache es deswegen, weil ich nicht weiß, wie man diese Kackdatei umwandelt hier von der WhatsApp-Audiodatei.
Okay. Ja.
Und deswegen halte ich das jetzt hier direkt an und wir hören sie uns gemeinsam mal an. Das ist die zweite Nachricht von Hendrik. Er hatte mir vorher schon eine Nachricht geschickt zu meinem anderen Podcast, zu meinem El Kashushin-Podcast. Und deswegen hat er gleich hinterher die zweite Nachricht, weil er da uns auch eine Frage stellen wollte.
Super.
Und deswegen stellt er sich jetzt nicht nochmal explizit vor. Hendrik aus Bremen, ein ganz feiner Kerl. So, passt mal auf.
Und in der Rubrik Gay nachgedacht, genau,
ja.
Sorry, hätte ich auch noch eine kleine Anregung für euch zwei, weil euch hört man ja auch immer sehr, sehr gerne zu. Hier in meinem Berufskeller habe ich ja diese Idee, dass die Leute mit der Platte ihres Herzens vorbeikommen, man sie auflegt und die Leute dann die Möglichkeit haben, darüber sich auszutauschen, wir ins Gespräch kommen, welche Platte denn welchen Einfluss auf mein Leben hatte und wie das vielleicht auch immer noch in dem Hier und Jetzt nachwirkt. Und daher wäre meine Frage, oder würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht mal darüber diskutiert oder euch unterhaltet, was denn eure Schallplatte, euer Vinyl des Herzens ist oder früher war, welche Geschichte es da drum herum gibt, welches Lied euch besonders berührt hat und warum. Und ob es auch im jetzigen Leben noch irgendeinen Raum bekommt, ob es jetzt noch Einfluss nimmt und ob es vielleicht euch auch ein bisschen in eurem Leben geprägt habt, euer musikalisches Leben. Das wäre so nochmal eine Frage aus dem Groovekeller an euch beide. Was war oder ist die Platte eures Herzens? Jo, vielen Dank und ich freue mich von euch zu hören. Tschüssi.
Ach, das ist ja wirklich wahnsinnig sympathisch. Wie schön. Ja. Vielen Dank, Henrik.
Ja, Henrik ist ganz spannend. Ich bin mit ihm im Austausch, weil er auch das Lotus Sutra praktiziert und wir immer wieder uns so ein bisschen über diese Praxis austauschen. Und er hat mir erzählt, dass er angefangen hat, eben Menschen zu sich nach Hause in den Keller einzuladen. Und dort hören die zusammen Platten. Also vor allen Dingen Männer. Das, was ich ganz toll finde.
Weißt Klasse, du? Ja.
Und sich dann über Musik näher kommen und austauschen und vielleicht sich auch zu erzählen, was einem gerade auf dem Herzen liegt und sowas. Das finde ich, hat mich sehr, sehr berührt und deswegen sind wir im Austausch. Und jetzt kam diese Nachricht, was ich total schön fand. Und ich dachte, Musik ist natürlich, glaube ich, für uns beide total wichtig und glaube ich für, ja, wahrscheinlich jeden unserer ZuhörerInnen auch. Und ich würde das Thema aber trotzdem ein bisschen aufweiten, generell Inspirationen oder HeldInnen der Kindheit. Ja, also was hat uns beeinflusst? Aber fangen wir doch mal mit Musik an. Gibt es da etwas, wo du sagst, sofort, bam, das ist mein Song, der mich seit meiner frühesten Kindheit begleitet oder beginnenden Teenagerzeit, wo du zum ersten Mal bewusst Musik wahrgenommen hast oder kann man das bei dir gar nicht so sagen?
Also, doch, total. Also ich habe darüber auch schon geschrieben, in der Siegessäule gibt es so eine Rubrik Drehmoment. Und da wurde ich mal gefragt und das war total schön. Ich habe mich ganz doll gefreut, das ausdrücken zu dürfen. Und ja, es gibt eine totale Initialzündung für meinen Musikgeschmack und für das, also wo, da habe ich einen Moment erlebt, der war total magisch, weil mir ging es nicht so gut. Ich war irgendwie ein bisschen krank und so. Ich war, denke ich mal, 12 vielleicht oder 13 und habe da gelegen und Radio gehört und auf einmal ertönten die ersten Klänge und ich dachte, was ist ich zum Radio an laut und es war, ich finde es fast erstaunlich, aber es war von Prince, When Doves Cry.
Ach.
Es war so krass, hat mich so gerissen und gerüttelt, dieser Sound, diese Rhythmen, die Gitarre. Cry. Ja, es ist total schön. Und dann durfte ich, weil eine Freundin von mir so, ja, wie soll man es sagen, sie war sehr nachdrücklich mit mir und hat mich fast gezwungen, zum Prinzkonzert in die Waldbühne zu gehen, als er das letzte Mal hier war. Und das war der Himmel auf Erden. Es war so schön, meinen Kindheitshelden zu sehen, wie er auftrat und komplett alterslos war. Es war wie früher. Der kommt auf die Bühne. Das war kurz bevor er gestorben ist. Müsste ich nachgucken. Aber vor so 6, 7 Jahren oder so.
2012 oder so? Ist das schon so lange her?
Nee, 16, glaube ich, ne? Ist der gestorben.
Ach doch, erst.
Ich glaube, das war dieses Jahr 2016, oder? Wo so viele gestorben sind, wo du dachtest, was ist los hier? Das kann doch nicht wahr sein.
Was los ist? Wir werden älter, Schatz. Die sterben einfach die Menschen. Aber Prince ist schon auch sehr, sehr früh
gestorben. Ganz viele Künstler sind da gestorben, auch in einem Alter, wo man denkt, hä?
War das nicht auch das Jahr, wo David Bowie gestorben war?
Ich glaube dann das Jahr danach oder auch genau dasselbe, das kann auch sein, ja.
Ja, ja, da gab es wirklich so, wo so Ikonen uns weitergereist sind. Ne? Genau. Sehr interessant.
Prince, When Doves Cry, jetzt mal despite the fact, aber da spreche ich jetzt später erst drüber, dass aber eigentlich meine Kindheitshelden waren. Aber sag mal du, gab es bei dir so Musik, die eben richtig krass, also dich beeinflusst hat oder für dich so wichtig war?
Ich will ganz kurz auf den Song eingehen, weil... Ja. Wir sind ja ungefähr ein Alter und ich muss da zu der Zeit, als das rauskam, noch ein bisschen jünger gewesen sein.
Ja,
warst du, ich 10 oder 11. Ich weiß nicht, ob ich das zu der Zeit schon so bewusst wahrgenommen habe. Prince kam ein bisschen später erst in mein Leben, in mein musikalisches Leben. Ich weiß nur, dass ich irgendwann eben auch völlig auf Prince abgefahren bin. Dieses Purple Rain Album fand ich mega und dann kam ja dann irgendwann auch dieses Kiss Album und sowas. Ich war völlig addicted, weil dieser Musiker einfach klasse ist. Und ich weiß aber noch, dass mein Bruder mich immer verarscht hat, ja, weil ich dachte, When Doves Cry heißt übersetzt, ich in meiner Naivität, wenn Doofe schreien. Ja. Mein Bruder hatte mir, ich hatte ihn mal gefragt, ne, weil der ist ja ein bisschen älter und der hat mich natürlich auch immer geärgert als jungen Bruder. Und da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was heißt denn eigentlich, wenn doves cry? Und da hat er mir gesagt, wenn doofe schreien.
Oh weia,
das ist und das habe ich, glaube ich, 2-3 Jahre irgendwie wirklich geglaubt, dass das der Titel dieses Songs, also die Bedeutung dieses Titels ist.
Lustig, ne? Ja, das ist tatsächlich einfach so ein Ding. Ja, ja.
Bis ich irgendwann auf die Idee kam, dass das eben dann Tauben sind, ne?
Mal nachzugucken, ne? Ja, das ist irgendwie so mit den Texten. Ich habe mich nie mit den Texten beschäftigt. Es kam sehr viel später erst. Ich habe so mitgesungen, wie es eben sich angehört hat und wie es absolut peinlich ist.
Aber dieser Song hat dich also textlich gar nicht berührt, sondern du hast ihn im Radio gehört oder ja. Im Radio gehört?
Ja.
Und
im Westradio.
Wollte ich gerade mal so naiv fragen, weil ich da wirklich auch ja niemandem auf die Füße treten will. Nö. Ihr konntet dann natürlich auf Westradio hören, weil Schallwellen konnten nicht verboten werden.
Doch, doch. In Berlin war das möglich, aber wo Leute zu weit weg waren, und das war in Sachsen der Fall, ja. Deswegen hat man es auch Teil der Ahnungslosen genannt, war es absolut nicht möglich, Westfernsehen oder Westradio zu hören. Aber wir hier in Berlin waren da privilegiert und konnten uns das alles anschauen und anhören.
Okay. Okay, und wenn du dieses Lied heute hörst, catcht dich das immer noch so? Ja. Oder macht das, gibt das auch so ein Revival, so ein Feedback oder so ein emotionales Aufflackern von der Situation damals? Hat dich das ermutigt oder hat dich das eher traurig werden lassen? Oder?
Nee, es hat mich ermutigt, hat mich total vitalisiert. Das, was Musik und Inspiration sowieso tun, also Kunst macht das mit mir generell, dass ich, wenn ich einen Song höre oder ein Bild sehe oder mir eine Installation angucke oder einen Zen-Garten betrachte oder, dann ist das immer für mich ein ganz sowas wie, als hätte ich mich als Mensch entschlossen, wegzugehen vom Strom des Lebens.
Ja.
Und alles, was ich dann sehe oder höre, erinnert mich daran, dass ich mich nur umdrehen muss, weil es ist direkt über meiner Schulter. Und ich muss mich nur daran erinnern. Und das macht Kunst und diese Momente machen das, mich dran zu erinnern, mich umzudrehen, sagen, guck mal, da ist es doch. Muss ich nicht wegdrehen. Ist nicht notwendig.
Spannend. Also, wie ich schon erwähnt habe, Prince kam etwas später in mein Leben. Also musikalisch bin ich ja in einem Kneipenhaushalt aufgewachsen, ja. Und was ich wirklich erschreckend finde, also meine Kindheit musikalisch bestand aus deutschen Schlagern, weil dort in dieser Jukebox eigentlich tagsüber immer, ne, da warf man dann 50 Pfennig rein.
Möchte ich schon mit dir.
Ja. Oder griechischer Wein. Na, 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 na. Ja. Roland Kaiser, ganz groß, finde ich heute noch ganz groß. Ja, Santa Maria.
Oh, war ja auch so ein Song, den man eigentlich gar nicht mehr singen kann. Ja,
doch, kann man singen. Ach so, du meinst wegen Political Text. Correctness.
Ja, geht gar nicht eigentlich.
Okay, ja. Aber da bin ich raus, weil das ist ein Zeitdokument und
es ist toll, die Songs von dem. Ja, ich weiß. Ja, find ich
auch. So, von daher, was mich wirklich erschreckt, ist, dass ich eben aus dieser Zeit und eigentlich auch noch so, eigentlich heute noch, ich finde gerade diese Schlager der 70er und 80er richtig geil, aber es ist wirklich erschreckend, sobald ich so irgendeinen Song irgendwo höre, und ich höre selten Radio, aber wenn ich irgendwo dann mal irgendwie auf so einen Schlagersong, ich kann sofort nicht nur die Refrains, sondern die ganzen Strophen sofort ad hoc auswendig mitsingen. Das macht mir Angst, macht mich aber auch ganz glücklich. Also vor allen Dingen, wenn ich ja meine Karaoke-App habe, dann singe ich ganz gerne mal irgendwie einen Roland Kaiser oder Howard Carpendale. Ja, die Amor. Aber die haben mich natürlich emotional nicht berührt, sondern das ist sowas wie vielleicht Schwingung, die ich meinem System als Kind, als Jugendlicher zugeführt habe. Doch, es gab einen Schlager, der mich wirklich, der ganz, ganz selten irgendwie gespielt wird und der auch wirklich schwierig zu kriegen ist, selbst bei Spotify oder so. Und zwar von Vicky Leandros, Auf dem Mond, da blühen keine Rosen.
Ja.
Kennst du den?
Ich glaube, ich habe den mal gehört.
Weil dann singt sie, ne, darum bleibe ich hier auf der Erde bei dir, denn nur hier können wir glücklich sein. La la la. Die kann ja toll singen, ne? Das ist eine tolle, tolle Sängerin gewesen. So, das ist etwas, was mich wirklich berührt hat, weil es sowas war, wahrscheinlich, so erkläre ich es mir heute, ich hatte ja immer so das Bedürfnis, irgendwie wegzuwollen, ne, aus meiner Familie. Und da hatte ich so das Gefühl, oh ja, ich möchte gerne weg auf den Mond, aber da ist ja kein Leben und so, und okay, da muss ich doch hier bleiben und so. Also das erkläre ich mir so ein bisschen so, ne? Das war, glaube ich, so der erste, das erste Lied oder der erste Popsong, Schlagersong, der mich wirklich, auch wenn ich ihn heute höre, ich fange fast an zu heulen. Also, ne, weil, ja, weil der mich irgendwo ganz tief trifft und da auch etwas triggert. Und so die erste bewusste Musik, als ich jetzt drüber nachgedacht habe, meine allererste Platte war Nino de Angelo, Jenseits von Eden, was natürlich auch ein Hammer war. Und ich meine, ja, damals war mir noch nicht klar, dass ich irgendwie auch, ne, irgendwie auf hübsche junge Männer stehe. Ich meine, das war damals, das war ein Knusperstückchen, ja, Nino de Angelo. Und dann mit dieser tiefen Stimme, dann sind wir jenseits von Eden.
Eine Coverversion, ne? Es war ein englischer Song, Ursprung eigentlich.
Ich glaube ja. Ja, das haben die ja gerne gemacht, ne? Ja. Diese auch Mike Oldfield, dieses Shadow on the Wall und diese ganzen Sachen, ne? Oder Juliane Werding oder so, ne? Was, die haben ja die ganzen Sachen immer eingedeutscht.
Genau.
Aber richtig, und was mich heute wirklich immer noch richtig kriegt und was ich ein bisschen schade finde, weil ich mit ihr gerade so ein bisschen überkreuzt bin, aber sie mich trotzdem sehr, sehr lange begleitet hat, als dann diese neue deutsche Welle losging.
Oh, ich weiß, wie du meinst. Sag's
und meine
nicht.
Erste und oh meine erste Gott. Platte ja. war von der Band Nena damals, ja, genau, und dieses genau. Lied Fragezeichen.
Ja, finde ich auch toll.
Dieses heute komme ich, heute gehe ich auch und morgen ist es dann vielleicht. Ich weiß bis heute nicht, was sie mir da erzählen wollte. Ich glaube, die waren alle komplett breit, als sie diesen.
Nee, ich glaube, das ist so hoch emotional, was sie da vertont hat. Finde ich total gut, eben weil es emotional ist.
Immer noch nicht als Kind oder als eben als 12-, 13-Jähriger, als ich dann diese Platte hatte, habe ich die natürlich rauf und runter genudelt. Ja, ne? Meine erste LP, die ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe oder Weihnachtsgeschenkgeld oder so.
Ja.
Da gab es einen Plattenladen in Seesen, der ganz, ganz toll war, wo es dann eben diese ganzen Vinylplatten gab. Ne? Also
ja, damals war das ja noch so, ja. Ja.
Und der Song kriegt mich immer noch, ich finde den wahnsinnig toll, auch mit dieser Saxophon-Hook, ne? dieses wahnsinnig geile Saxophon, was dann da irgendwann im letzten Drittel dann einsetzt. Und ja, das.
Zu Nena würde ich auch noch was sagen wollen.
Ja, unbedingt. Ich weiß gar nicht. Wir müssen es, glaube ich, thematisieren, weil sie
naja,
ist eine
Ikone. Naja, weiß ich. Können wir immer noch gucken. Aber zu der Platte, die du gerade erwähnt hast, habe ich eben auch eine Geschichte, die ich lustig finde, weil das dann eben doch auch Ost-West sich so trifft. Denn diese Platte hatte meine Freundin damals, weil die hatten Beziehungen und hatten Westgeld und da konnte die sich die Platte kaufen und ich habe bei ihr immer gesessen und habe mir die angeguckt und habe gedacht, wow, krass, ey, dieses Cover so voll glänzend und wie das riecht und dann der In-Sleeve, so diese In-Ding da mit den Texten drauf und so, ich war voll geflasht und dann Leuchtturm, oh, alles.
Leuchtturm war auf der anderen Platte drauf, auf der ersten, auf der, wo auch dieses, Leuchtturm war doch auf der allerersten Platte von denen.
Na, also, aber über die sprechen wir, oder?
Nee, ich spreche über die zweite Platte, wo dieses Rette mich und unerkannt durchs Märchenland und dieses, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg.
Das kenne ich. Ach doch, ja, stimmt. Ich
erinnere, weißt du, davor war noch eine andere Platte, die auch toll war, aber die hatte ich mir erst später dann zugelegt. Also das, die hatte ich zwar im Fernsehen gesehen, ne, in der Hitparade, das war ja damals irgendwie ihr mega, mega sichtbar werden. Danach sind ihre Platten ja irgendwie durch die Decke gegangen. Ne, mit 99 Luftballons, dieser Auftritt da, wo sie da in diesem roten Leder-Mini-Rock und mit ihren Achselhaaren und mit diesem.
Genau. Aber lustig, das ist die Platte eben, wo Vollmond drauf ist, 99 Luftballons, Leuchtturm, ich bleib im Bett, Satelliten, Tanz auf dem Vulkan und so, die Platte meine
ganz,
ich.
Ganz tolle Platte. Ich, also meine erste Platte, die war eben die danach kam. die hieß Fragezeichen. Und da war eben auch der Song Fragezeichen drauf.
Das wusste ich gar nicht. Ah ja, unerkanntliches Märchenland, ja.
Unerkanntliches Märchenland.
Lass mich dein Pirat sein, ja. Ja.
Oh, lass mich dein Pirat sein, was für ein geiler Song. Also muss man wirklich sagen. Total. Also da waren ganz, ganz große Musiker zusammen. Und natürlich, ja, war natürlich dann auch fett produziert. Ne, irgendwie die Spliff-Leute waren ja da irgendwie mit am Tun und dann die Covers von Jim Rakete
auch, ja?
Fotografiert und so. Ne? Also die wurden ja da richtig, die wurden ja richtig zu Megastars gemacht. Und das hat ja auch super funktioniert. So, dann kam die Bravo irgendwann dazu. Das ist
eine kleine Überleitung, was die Musik betrifft, und zwar Spliff. Weißt du, was Spliff, bevor Spliff geworden ist, gemacht hat?
Nina Hagen, ne? Die Nina Hagen.
Und die war eine absolute Ikone meiner Kindheit. Und lustig ist, dass es Ades genauso ging, Ades Zabel und Company. Also Bob und Ades sind genauso große Nina Hagen-Fans von dieser Zeit wie ich. Und wir haben gestern in der Garderobe, weil ich hatte vorgeschlagen, lass uns doch bitte mal Nina Hagen machen. Ich habe so Bock drauf. Und da haben wir dann die ganzen Songs irgendwie wieder hochgeholt von der ersten und zweiten Platte eben mit Spliff. Und es war so toll.
Diese ja, Ich-Glotz TV und so. Unfassbar gut. Unfassbar. Ja. Nee, die kam bei mir erst später in mein Leben. Da war ich dann schon so 16, 17, 18, ne, als ich dann wirklich addicted war und Musik auch für mich sowas wie so eine Welt war, in die ich mich flüchten konnte. Die ist wahrscheinlich bei dir natürlich auch präsenter, weil die ja diese Schlager im Osten gemacht hat mit dem Farbfilm und so, da kannte man sie ja schon. Mhm. Und dann ist sie ja quasi, wollte sie ja ausreisen, weil Wolf Biermann ja irgendwie ausgewiesen wurde und dann durfte sie erst nicht und dann ist sie ja doch... ich weiß gar nicht, wie sie letztendlich dann aus der DDR raus durfte oder aus sie rausgeschmissen wurde.
Also es war letztendlich so eine, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Mehrfachausreiserei. Da ist eine ganze Gruppe von Leuten zusammen ausgereist.
Ja. Und dann kommt sie im Westen an und haut dann so ein Ding raus.
Haut auf den Pudding, ja.
Was natürlich geil ist, weil du einfach so merkst, du hast ja vorher schon gemerkt, was da für ein Vulkan an Talent und an Stimme und an Energie und an wirklich etwas, was es vorher noch nicht gab. Allein diese Ironie, die in ihre Schlager gebracht hat, ne? Ich habe einen Schnupfen, Hachi Waldera, weißt du, oder den so Farbfilm, süß. Ne? Und also unfassbar gut, aber das war ja Satire ohne Ende, ja. Die hat ja diese gesamte Musikindustrie in der DDR da damals komplett verhunepiepelt auch, ne? Und
das eigentlich
auf den Arm genommen, aber auf eine geniale Art.
Ja, und sie hat natürlich auch Songs geschrieben bekommen, wie zum Beispiel vom Muck, Hartmut Schulze-Gerlach. Und es war dann so lustig für mich, den Unterschied zu sehen zwischen süß. Süß, 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 süß wie Honig bist du, zu auf dem Bahnhof Zoo im Damenklo. Ist natürlich eine wahnsinnige Reise, ne?
Also, Wahnsinn, was da für Kreativität frei geworden ist. Ne?
Ja, ist toll.
Also gerade diese Platte und dann noch die danach kam und so. Die anderen sind auch toll, aber sind mir dann teilweise auch echt zu freakig. Es gab dann nochmal eine geile Platte von ihr, die heißt Street, Anfang der 90er.
Ja, Street, genau.
Mit so ist die DJs. Geil.
Ja.
Oh, ne, mit, wo sie dann angefangen
zwischen hat. Zwischen Erfurt und Gera
ist da öfters. Nockler und dieses, ne, dieses, diesen Gretchen-Monolog. Genau. Ne, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Wahnsinn. Oder Blumen für die Damen.
Ja.
Nina Hagen, toll. Ganz, ganz groß. Auch
Und Angstlos auch, das Album ist auch super. Also es waren überall immer ganz tolle Frühling in Paris, immer wieder und wieder. Die Pärchen singen Tralala, die schönsten Liebeslieder. Das ist auch ganz, ganz groß, finde ich.
Oder auch dieses Berlines Dufte. Hauptstadt
der DDR.
Der Geibelstraße ist echt eine Riesenshow.
Ja, das ist ganz toll.
Wahnsinn.
Ja,
ach, ein tolles Thema, ne? Wenn man da irgendwie erstmal anfängt.
Eben.
Wie gesagt, dieses Fragezeichen ist immer noch und wirklich sehr emotional. Die hat mich auch mein ganzes Leben eigentlich begleitet. Jetzt so in den letzten 2 Jahren, muss ich leider sagen, war ich wirklich sauer auf sie, weil sie sich einfach während dieser Corona-Zeit in meinen Augen nicht besonders weise
hat.
Besonders weise verhalten hat.
Und ja, genau.
Ich meine, man kann eine Meinung haben, ne? Und ich finde, aber sich dann wirklich auch mit dann den wirklich nachgewiesenen Querdenkern, die dann auch wirklich tief in die rechte Szene reingehen, sich dann dort zu treffen und filmen zu lassen und dort feiern zu lassen. Und diese Szene, habe ich leider,
ja, geht mir
leider auch so. Muss ich sagen, sorry. Ich mag auch die Musik im Moment nicht so gerne hören.
Es ist einfach, glaube ich, ein Thema, dem wir gut und gerne mal eine ganze Sendung widmen könnten, und zwar der Künstler persönlich und sein Werk. Inwiefern ist das, was macht man damit? Wie geht jeder damit um? Also so wie du jetzt zum Beispiel, was machst du mit Michael Jackson nach all den Sachen? Was macht man da? Und ich war ein riesen Michael Jackson-Fan und Janet Jackson sowieso.
Musst du wirklich aufpassen, ob das nicht wirklich alles...
Eben.
Ich habe mich da ziemlich viel mit beschäftigt. Es gibt ein ganz interessantes Buch von Armin Risi, der sich da ganz, ganz viel, der ganz viel recherchiert hat, zusammen mit einer Journalistin. Und das ist schon eine üble Geschichte. Ne? Ich glaube einfach, dass Michael Jackson wirklich ein Lichtwesen war und der wirklich versucht wurde, von dunklen Kräften wirklich übelst zerstört zu werden. Was
ich glaube, es ist beides bei mir. Ich finde, auf der einen Seite habe ich das am Anfang gedacht und dann habe ich aber weitergeguckt und ihn auch wahrgenommen in verschiedener Hinsicht. So, der ist einfach ein sehr verletztes Wesen gewesen.
Wahnsinn, ja.
Und ich weiß nicht, ich stehe da sehr in der Mitte und das ist aber schmerzhaft eben. Das ist eben genau das Thema, weißt du? Also wenn du Sachen so liebst von jemandem und dann ist der als Person, für mich ist mit Madonna ganz ähnlich. Also ich gucke mir, ich habe so letztens irgendwie zu meinen Kollegen oben im BKA-Theater gesagt, eigentlich ist das manchmal doch schlimm, dass so Ikonen dann so lange leben, dass sie mit dem Arsch einreißen können, was sie ein Leben lang aufgebaut haben. Und Madonna, literally, mit ihrem Arsch. Nee, aber es ist ein hochinteressantes Thema, finde ich, zu gucken, aber inwiefern...
Ich finde, wir können ja darüber sprechen, wir haben ja Zeit. Ich finde grundsätzlich, dass man das echt trennen muss.
Ja.
Weil wenn ich mir angucke, was ich so, wie ich mich so verhalte, ja, und wie ich mich vielleicht vor 30 Jahren verhalte und wie ich mich vielleicht in 30 Jahren verhalte, hat aber doch nichts mit dem künstlerischen Wert an sich zu tun, der Dinge, die ich quasi als Künstler in dem Moment in die Welt bringe, die viele Menschen berührt. Weißt du, ich halte nichts davon, hinterher zu sagen, irgendwie, ne, ja, aber der hätte doch und sowas, weil ich mir die ganze Zeit sage, boah, also ganz klassisches Beispiel, Heinz Rühmann zum Beispiel, dem immer wieder Konformismus irgendwie während der Nazi-Zeit und so vorgeworfen wurde, ja klar, der hat da sehr, sehr von profitiert. Aber ich sag mir immer so, boah, da halte ich mich an Brecht, der immer sagt, gedenket unserer mit Nachsicht, ne, dieses Gedicht an die Nachgeborenen.
Ja.
Gedenket unserer mit Nachsicht. Ne? Wir leben in finsteren Zeiten. Ich weiß nicht, ob mein Verhalten, was ich jetzt tue, in 20 Jahren nicht total verwerflich ist. Und das hat aber doch nichts mit dem zu tun, was ich zu diesem Zeitpunkt an unter Umständen hochinspirativem, emotional wahnsinnig hochwertigen und auch professionell, beispielsweise Musik oder Literatur oder Film oder so, damit zu tun. Findest du, dass das den Wert schmälert? Also Madonna zum Beispiel ist für mich immer noch unangreifbar.
Wer?
Madonna.
Weil sie hat
zu der Zeit hat sie mich wirklich sozusagen wahnsinnig ermutigt und das werde ich...
Das geht eigentlich nicht zu zerstören. Ne? Also ich finde es schwierig, weil aber das hat mit einem Selbstanspruch zu tun. Also zum Beispiel ist das, was ich in die Welt bringe, und da will ich mich gar nicht zu wichtig nehmen, aber wenn ich mich äußere, auch das, was wir hier machen, ich möchte schon, dass das einhergeht mit dem Menschen, der ich auch bin. Ich finde die Diskrepanz zwischen Gedanken und Realität schwierig. Ich finde das schön, wenn ein Mensch mich in seiner gesamten Persönlichkeit inspiriert und ich da sehe, dass es keine allzu tiefe Schlucht zwischen dem, was er sagt oder auch als Kunst produziert und dem Privatmenschen dahinter gibt. Ich finde das schön. Mich interessiert sowas.
Ja.
Ich kann das kann und will das schlecht trennen voneinander, weil ich finde, Künstler haben auch gerade was Humanismus betrifft, eine große Verantwortung und ich kann es nicht und will es eben auch nicht akzeptieren, dass man als Künstler sagen kann, ja, ist mir ja egal, ich bin ja auf der einen Seite dieser Künstler und dann bin ich aber auch noch der private Mensch, der eben fehlbar ist. Ja klar, sind wir das alle. Aber trotzdem hast du die Verantwortung, finde ich. Und da bin ich halt streng. Und vielleicht ist ein bisschen weniger streng dann irgendwann auch schön, aber deswegen finde ich das speziell eben mit Sachen, die ich so liebe und die mich so beeinflusst haben und die mich so tief berührt haben, wenn ich dann so manchmal Geschichten erfahre über diese Menschen, die in ihrem Privatleben wirklich da, genau die waren, die man auf keinen Fall irgendwann treffen will, das trifft mich. Ich finde es schade. Ich finde es total schwierig.
Dazu möchte ich einwenden. Du hast gerade erzählt, was aus deren Privatleben. Weißt du das wirklich? Du weißt es doch eigentlich, das bei ist den Megastars, Erzählung, über die wir jetzt gerade sprechen, das ist Erzählungen, das ist über, über fünf verschiedene Wege. Und ich weiß mittlerweile, und wir wissen erst recht seit den letzten 2, 3, 4 Jahren, wie Medien funktionieren.
Ja.
Und wo ich denke so, boah, don't judge a person you don't know really, you are really connected to. Weißt du, dieses, bin ich in Madonnas Schuhen heute gegangen? Weißt du, so dieses, das finde ich,
ganz
interessantes Thema, weil dieses Kunst zu moralisieren und Kunst zu kritisieren auch. Ich bin ja ein totaler Gegner von, davon, weißt du, wenn du mir sagst, dieser Song, beispielsweise nehmen wir mal When Doves Cry, die findest du super, der berührt dich, der bestärkt dich, der inspiriert dich, der trägt dich, um im Idealfall ein besserer Mensch zu sein, ein gutherzigerer Mensch zu sein, Kraft zu haben, um diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Ich zum Beispiel finde diesen Song jetzt mal angenommen total kacke und fange an, ja, aber der Song ist doch kacke und ist doch doof und so. Weißt du, so dieses Kunstwerke kritisieren, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen in Ansätzen, als es darum ging, Theaterkritiken. Weißt du, ich verstehe bis heute nicht, da kommen Menschen zusammen, die ihr wirklich, und ich weiß es, weil ich jahrelang fest an Theatern war und du das ja auch, die kommen über Wochen, teilweise über Monate zusammen, proben, machen, geben ihr ganzes Herz, hüpfen da auf die Bühne, zeigen ihr Herz her und dann sitzen da 2, 3 Kritiker von den regionalen oder auch übergeordneten Zeitungen, es kommt ein bisschen auf das Theater an, und fangen darüber an, eine Kritik zu schreiben, wo sich schlimmerweise noch ganz viele Menschen nachrichten, dass sie dann sagen, da gehe ich nicht rein. Da hat er ja geschrieben, das ist total doof. Das finde ich so krass falsch. Und da bin ich jetzt selber in der Kritik. Weil das sind Geschenke, die meiner Meinung nach aus einer anderen Ebene kommen. Egal, ob es Musik ist, ob es Bücher ist, ob es ein Film ist oder sowas. Und es sind großartige Kunstwerke entstanden von den größten Arschlöchern. Ja, wenn du dir Picasso anguckst, ich meine, der hat die Kunstwelt revolutioniert. Der soll als Menschen Ekel gewesen sein.
Genau.
Brecht, sein Umgang mit Frauen, was ich nicht gutheißen will, aber wenn ich heute, ich liebe Brecht zum Beispiel, ich heute ein Gedicht, gerade seine Lyrik, wenn ich ein Gedichtband von Brecht in die Hand nehme, kommen mir nach 2 Gedichten die Tränen, weil ich denke, wie begnadet er idealerweise, und das nehme ich mit rein in mein Herz, idealerweise mit den Frauen, die um ihn herum waren, was er da in Worte essenziert hat und mein Herz so berührt, muss ich das jetzt verwerfen, was er da der Welt hinterlassen hat, weil er als Mann zu einer Zeit, wo Machotum halt einfach noch total gang und gäbe war, vielleicht sogar ausgenutzt hat? Ich weiß es nicht.
Es ist eine total schwierige Frage. Ich plädiere dafür,
da rauszukommen.
Ich glaube, man kann da generell nichts drüber sagen. Ich meine jetzt, und das sind ja auch 2 ganz wahnsinnig unterschiedliche Themen. Also Kritiker ist nochmal was ganz anderes als zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Schöpfer und seinem Werk. Aber das muss jeder für sich selber finden und auch in dem Fall, glaube ich, für sich selber beurteilen, auch was glaube ich und was glaube ich nicht. Also ich kann dem nur zustimmen, dass du total recht, was meinungsbildend ist, ist oft sehr oberflächlich und sehr allgemein. Also das stimmt, was weiß ich denn schon, da mache ich mir ein Bild und eine Aversion gegen was, wo ich doch gar keine Ahnung habe. Das finde ich total gut, dass du das gesagt hast. Also das kann ich, da kann ich total d'accord gehen. Und auch,
Nina Hagen, wo man denkt irgendwie so, okay, man kann sagen, okay, die hat eine Vollklatsche. Man kann aber auch einfach sagen, okay, die ist ganz woanders, weil die durch Türen und durch Welten gegangen ist. Sicherlich auch durch Substanzen und sowas, wo wir vielleicht nie eine Ahnung von haben werden, Wer weiß, wo die sich gerade, wo die hängen geblieben ist, oder?
Es ist halt, weißt du, ich glaube, man sollte es wahrscheinlich nicht so krass vermischen, also weil gerade von Nina Hagen weiß ich dann irgendwie, aber dann aus erster Hand Sachen, wo man auch denkt, oh, Hilfe. Aber auch jeder ist ja mit jedem irgendwie auf eine Art, weißt du, wir spiegeln uns alle ja auch. Also zum beschissen behandelt werden gehört genauso jemand, der sich beschissen behandeln lässt. Das ist jetzt sehr provokant, wenn ich sowas sage, aber ich kenne halt einfach diese Mechanismen, die zwischen Menschen funktionieren können. Spiegelneuronen, wo man gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich los? Wieso verhalte ich mich jetzt gerade so? Frechheit. Ja. Deswegen ist ja Bewusstsein so wichtig, dass du immer weißt, ist das eigentlich gerade meine Wahl oder bediene ich gerade die Wahl des anderen da? Ja, also in so einer, da kommen wir also wirklich in sonst welche Sphären jetzt hinein. Ich habe irgendwann trotzdem gedacht, außer bei Anne Clark, sagt dir Anne Clark noch was?
Ja.
Die habe ich, das ist die einzige, die ich getroffen habe, die mich zutiefst berührt hat als private Person. Das ist so ein herzensguter, lieber, humanistischer, wütender, aber eben so schöner Mensch. Das hat mir sehr gut getan. Also jemanden zu treffen, der mal für mich so auch so eine Ikone war und der aber wirklich in der Tiefe ein schöner Mensch ist. So. Es ist vielleicht einfach auch der Wunsch danach zu denken, dass das Werk und der Mensch, der das erschaffen hat, eine Einheit ist, bitte. Ja. Aber es ist auch kindlich. Das ist total kindlich.
Okay. Also. Ja, und wenn ich mir überlege, ne, Madonna, ich meine, ich begleite die, trotzdem ich sie echt sehr freakig finde, bei Instagram, ich gucke mir das alles an und dann denke ich so, okay, die Frau ist wahrscheinlich, die hat Sachen erlebt, wo wir nie hinkommen. Die hat sich jetzt umgeben, was mich wirklich rührt, mit adoptierten Kindern, die sie, glaube ich, wirklich sehr in ihr Herz geschlossen hat und die sie supportet ohne Ende, dass die sich entfalten können. Klar, man kann sagen, das ist alles inszeniert, wie sie das schon immer gemacht hat, aber auch dieser Jugendwahn. Ich meine, gerade jetzt, vorgestern habe ich Bilder da von ihr gesehen, wo ich denke so, krass, was die mit... Ja, aber andererseits... Mich fasziniert es auch auf eine Art und Weise. Auch Harald Glöckler zum Beispiel, ja, der mich im Dschungelcamp echt berührt hat, wo ich dachte so, okay, was ist eigentlich bei denen an Urwunden, die sie noch nicht geheilt haben, weshalb sie sich jetzt so verhalten? Und ist das eigentlich gerechtfertigt? Weil was kann jemand aushalten? Und wie geht man dann damit um?
Das ist ein
wahnsinnig spannendes Thema.
Ja, geil, es ist total spannend, weil es auch so unterschiedlich ist, weil ich hatte es mit Glöckler auch erst und habe gedacht, wow. Und dann hatte ich gedacht, der lügt echt. Selbst mit den tiefsten Gefühlen ist es noch irgendwie eine Inszenierung. Aber das ist eben wirklich alles total, wie soll ich sagen, subjektiv. Ja. Keiner kann es wissen. Und es ist immer gut, über sich selber gut Bescheid zu wissen, fake ich das jetzt gerade oder ist das echt? Weil auch da fängt es ja schon an.
Ja.
Ne?
Ja.
Und
das finde ich ganz schön, weil du vorhin sagtest, Spiegelneuron.
Ja.
Dass es eigentlich alles Vorbilder sind, die einen eigentlich immer wieder hinterfragen lassen, wo bin ich denn gerade? Bin ich authentisch? Ja. Oder drehe ich gerade völlig am Rad? Schöner Gedanke. Wenn mich gerade zum Beispiel einfällt, den ich eben auch heute noch richtig großartig finde. Damals war der mir gar nicht so bewusst, obwohl ich seine Sachen immer toll fand. Elton John zum Beispiel. Also, ne, wo ich denke so, wow, der Mann ist jetzt Mitte 70, ich habe neulich die Biografie, die als Hörbuch gehört, ganz wunderbar gelesen von einem der besten Kollegen, die es überhaupt gibt, Dietmar Wunder. Das hat mich schon sehr, 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 sehr berührt, was der durch hat und wie der schon in den 70er Jahren eben auch mit diesem Thema Homosexualität da nach außen gegangen ist, ja, und dann später Sir wurde und riesen Drogenexzesse hinter sich hat und Alkohol, der ist ja seit Jahrzehnten trockener Alkoholiker, das wird alles in seinem Buch da thematisiert. Den finde ich zum Beispiel jetzt auch im Alter wirklich, wo ich sage, okay, der ist einigermaßen authentisch, aber trotzdem total durchgeballert geblieben, so wie er eigentlich immer war. Bist du noch da? Hoppla, dein Bild stand jetzt gerade.
Ja.
Den finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll, auch im Alter. Your Song, großartiger schwuler Popsong, ne? Was damals, glaube ich, gar nicht so thematisiert war. Mit Bernard Taupin, seinem kongenialen Songschreiber, also Texteschreiber. Wahnsinn, wahnsinniges Künstlerduo. Ich bin irritiert. Du hängst, ne? Kinders, ich glaube, wir müssen hier mal kurz eine Pause drücken, weil
irgendwie. Ja, also es hängt zwischendurch mal.
Aber jetzt kannst jetzt du mich bist hören? Du wieder da. Jetzt höre ich dich wieder, aber du warst gerade irgendwie völlig, obwohl du dich bewegt hast.
Meine, es ist mein Internet.
Boah. Na gut, so ist es. So ist es bei solchen Aufzeichnungen.
Genau.
Aber hast du mitbekommen, was ich erzählt habe, oder war ich zwischendurch weg für dich? Jetzt hängst du schon wieder. Boah, das wäre ätzend.
Ja, ich habe das mitbekommen. Ich habe, also ich habe, glaube ich, relativ alles gehört, was du gesagt hast über Elton John und so.
Ja. Okay, es ist ein Fass ohne
Boden.
Bin
ich jetzt aber wieder da oder nicht?
Jetzt bist du gerade wieder zeitgleich, dass ich dich sehe und den Ton auch zeitgleich höre. Eben war so ein bisschen so, du hast so geguckt. Dein Bild stand so und ich dachte so, was denn jetzt?
Ja, ja.
Weißt du, was mich noch interessieren würde, weil wir wollten es ja ein bisschen aufweiten noch nach dieser Sprachnachricht, Heldinnen der Kindheit. Und da würde mich natürlich ganz besonders interessieren, bei dir als Kind und als Jugendlicher, Fernsehen, Kinderserien, Erwachsenenserien. Klar, wir müssen nicht drüber reden, dass wir dann wahrscheinlich beide Dynasty oder Denver Clan Fraktion waren, irgendwann als Teenager.
Ich gar nicht, eben. Was? Nee, ich nicht. Nee, hat mich so nicht interessiert, diese ganzen Intrigen und so null.
Echt?
Das ist überhaupt nicht mein Feld, ja. Gar nicht.
Ah, okay, auch Dallas.
Lustigerweise. Nee, null. Das ist nur langweilig.
Ah, okay, na, da war ich wirklich, das war das erste Mal, dass ich sozusagen mediensüchtig war, glaube ich.
Ja.
Weil wir durften es nicht gucken, es lief zu spät. Und ich
habe immer
heimlich geguckt oder so, wirklich so, meine Eltern haben das natürlich geguckt. Und ich habe dann irgendwie so heimlich im Flur gestanden und habe dann so durch den Türspalt irgendwie mitgeguckt. Also völlig
bescheuert. Nee, das war nicht. Ich war tatsächlich eher so Biene Maya, Captain Future. Das ist auch lange so geblieben übrigens. Also ich bin eher in dieser Animationsgeschichte so hängen geblieben. Das war mein Traumland. So.
Das
ich
lief bei euch auch oder eben auch verbotenerweise über Westfernsehen?
Naja, klar, verbotenerweise, ja. Das lief im Ostfernsehen natürlich nicht.
Darf ich das ganz kurz mal fragen?
Ja.
Wenn du das geguckt hast als Kind, hat deine Mutter dir dann gesagt, das darfst du aber auf keinen Fall in der Schule erzählen?
Ja, Gott sei Dank war das irgendwie recht liberal. Also das war irgendwie nie ein Thema bei uns. Da war sie sich scheinbar irgendwie total sicher, weil wir eben auch diesen Schutz, denke ich, von VDN, also Verfolgte des Nazi-Regimes hatten. Das war so eine Vereinigung, die...
Ach so, weil ihr Juden wart.
Genau. Und deswegen war das bei uns nie ein großes Thema. Es war immer klar, ich höre das alles, ich versuche aus dem Radio die Songs, die mich beeindrucken, aufzunehmen, möglichst ohne, dass der scheiß Moderator reinquatscht, was natürlich nie der Fall war. Und so, aber das war eben meine einzige Chance, weil die Platten und alles hast du im Osten nie bekommen. Das war schon echt der Horror, da an Musik ranzukommen, weiter kopierte Kassetten, lizenzierte Platten mit Toilettenpapiercover. Das war in der Sowjetunion noch viel schlimmer. Da konnte man zwar die Platten kaufen, aber die waren von der Qualität her sowas von horrormäßig. Also es war wirklich...
Das waren so quasi dann Raubkopien, die dann schlecht nachproduziert wurden.
Offiziell gekaufte Lizenzierungen, also Lizenzproduktionen. Aber da die Produktion selber im Land schon so schrecklich war, waren die dann eben auch nur so produziert, wie sie eben ihre eigenen Platten auch produzieren. Also es war echt gruselig und sehr, sehr schrecklich auch. Sehr, also auch mit, weil du schon sagtest, Bravo bei Nena, ne, vorhin. Diese Zeitung zu bekommen, Starschnitt, lebensgroß, das war, ich hätte alles dafür gegeben. Also aber die ganzen Bilder, diese Kaugummibilder, die kleinen, die Karten, die, ich hätte alles dafür gegeben. Es gab einmal ein Bild in der Trommel, so hieß unsere Jugendzeitung, die Trommel.
Ja.
Fieser Drecksdruck. Das Bild sah so scheiße aus. Das war über zwei Seiten. Ich habe mir 13 Ausgaben davon gekauft, weil endlich konnte ich mal so ein Bild von aber irgendwie selber haben. Das war echt grauenvoll. Also das war schlimm. Also
verstehe.
Gerade als Jugendlicher nicht den Zugang zu haben zu dem, was ich mir so gewünscht hatte, immer, weil ich gerade jemand bin, auch der mit Musik einfach wahnsinnig viel zu tun hat.
Ja. Aber hatte ich auch nicht, weil wir hatten überhaupt keine Kohle und das bisschen Taschengeld, was ich hatte, das war wirklich dann eine Ausnahme. Also so ausgenudelt war dann zum Beispiel auch, waren auch meine Platten, ne? Weil ich habe die
Ja.
dann hoch und runter gehört. Für mich war die einzige Möglichkeit auch dann eben vor allen Dingen als Teenager, dann samstags von 18 bis 20 Uhr am Radio zu sitzen und die Hitparade irgendwie, die internationale Hitparade irgendwie auf NDR 2 zu hören oder sowas, wo dann die
Okay.
Sachen gespielt wurden. Also das war schon, ja, dann so mit 15, 16, 17 war es vielleicht schon was anderes, als man dann irgendwie auch ein bisschen gejobbt hat und so und wo man dann selber ein bisschen an Geld kam. Aber so von meinen Eltern, also meine Eltern, also das Einzige, was mein Stiefvater gehört hat, war Bee Gees, ne, was mich damals wirklich total
Ja.
genervt hat. Aber heute finde ich es ganz geil, aber
Ja.
damals, das war überhaupt nicht meins, so, ne. Also meine Eltern hatten auch wirklich null Musikgeschmack und schon gar nicht, was ich wirklich schlimm fand, weil das ist eigentlich eine Bildungslücke, null Zugang zu klassischer Musik.
Ja.
Glücklicherweise lebe ich jetzt mit meinem Mann zusammen, der von Kindheit an daran geführt wurde. Ne? Seine
Ja,
Mutter ist
schön.
mit ihm ins Konzerthaus in Basel gegangen und jetzt haben wir ein Abo für die Philharmonie und so, wo ich wirklich happy bin. Aber das war für mich ganz schwierig, bis auf in der Schule, wo man dann so ein bisschen im Musikunterricht dann auch mal Mozart oder auch mal Bach irgendwie durchgenommen hat,
Ja.
hatte ich null Kontakt zu klassischer Musik, die ja
Ja.
wirklich hier wirklich mindblowing ist, wenn man da ein bisschen einsteigt auch, ne?
Auf jeden
Also
Fall.
auch in die Opernwelt und so, ne?
Ja, das wiederum ist mir bis heute verschlossen. Es gibt so zwei, drei Arien, die ich schön finde. Alles andere ist für mich tatsächlich so, warum ein Moment der Emotion über 5 Stunden ausdehnen? Ich finde es ganz schwierig. Für mich ist
Ah,
es echt
spannend.
total schwer, ja.
Ja, ist
Aber
für mich auch nicht alles, aber es gibt so ein
ja.
paar Sachen. Verdi zum Beispiel
Klar, es gibt schon
knallt bei
tolle,
mir
also
rein, also.
ja. Also es gibt total schöne da, also und klassische Musik sowieso, Avopart, zum Beispiel was Moderneres und so, das ist zum Umfallen. Also
Ja.
wirklich wunderschön. Klar.
Ja.
Aber eben trotzdem auch ganz wahr, für mich ist elektronische Musik nach wie vor immer und immer und immer wieder die Kraftwerk, Pioniere der elektronischen Musik. Es ist einfach Musik, die mich glücklich macht, wo man dann eben aber auch gesagt hat, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich bin nicht sicher, ich glaube ja. Dass Kinder, ich war im Inkubator eine ganze Zeit lang, weil ich 6 Wochen sofort von meiner Mutter getrennt war, als ich geboren wurde. Und das sagt man Kindern nach, die im Inkubator gelegen haben eine ganze Weile, dass die Elektronen super open sind. Also es fühlt sich super zu Hause an, so elektronische Noises dann zu haben. Und das fand ich total lustig, weil das so doll hinhaut irgendwie auch für mich.
Ein Initiations, jetzt sind wir doch wieder bei Musik,
Ja.
ist aber auch ein geiles Thema, ist ein spannendes Thema, kann
Ja.
man eigentlich auch in einer Stunde irgendwie nicht
Ja,
abarbeiten. Aber was
ja.
ich noch hatte, es gab dann irgendwann diese Sendung bei Thomas Gottschalk, ich glaube, Na sowas oder so hieß die,
Ja.
Mitte der 80er Jahre. Und da kam diese ganze
Ja.
Synthie-Pop-Geschichte so langsam vor allen Dingen aus Großbritannien rüber. Und irgendwann, weiß ich nicht, ich sitze da an diesem Fernseher und Culture Club tritt auf, Boy George. Lange Rasterhaare in so einem Kimono-Ding, irgendwie so ganz viele so Schleifchen im Haar, Hut auf, geschminkt wie eine Frau oder wie ein Paradiesvogel und singt an so einem Schwimmbad, weil das war so eine Außenszenerie, wo die da diese Sendung aufgenommen
Ja.
haben.
Ja.
Do you really want to hurt me? Bam, bam, bam. Do you really? Ich war mind blown. Und dann kamen solche Sachen wie Kajagoogoo, Thompson Twins,
Ja.
Howard Jones, Soft Cell, diese
Genau.
ganzen geilen Synthie-Pop-Sachen. Und da war ich addicted, weil ich dachte
Ja,
so, oh,
ich auch.
das sind alles Menschen. Oh, eigentlich, wenn ich mich getraut hätte oder wenn ich die Möglichkeit der Entfaltung gehabt hätte, ich wäre völlig in diese Welt eingetaucht.
Ja,
Ich habe mich
ja.
nicht getraut, weil klar, ich habe trotzdem irgendwie mir die Haare schwarz gefärbt und ich bin dann eher so eher in diese depressive Gruft die Richtung ge gerückt, ne, weil Cure hat mich sehr berührt damals, also dieses The
Aber ist
Head
ja
on the
nicht
Door,
depressiv.
naja, The Head on the
Nein.
Door und so, das war schon, Donner,
Die ist sehr melancholisch vielleicht und sehr, aber depressiv ist es nicht, finde
Also zu
ich.
der Zeit, doch, ich habe dann die ganzen alten Sachen mir
Ja.
besorgt. Als ich in Paris war, habe ich dann diese ganzen alten Platten gefunden, A Forest und Pornography und
Absolut,
so.
ja klar.
Und die sind schon sehr, sehr düster. Also
Ja, düster sind die, aber
bin ich
deswegen
sehr drauf
finde ich,
abgefahren.
das, also depressiv hat gleich immer, finde ich, so ein Begriff also als wäre das eine Bewertung, so weißt du, aber das ist ja im Grunde genommen eine Kunstform, die einfach diese tiefen, traurigen und auch schweren Gefühle beschreibt und dem ein Zuhause gibt und die auch befreit und auch in den Himmel hebt, weil es ist Musik. Weißt du, so, das finde ich richtig find ich ganz tolle toll. Musik. Ich liebe das.
Auch,
ja.
Auch heute noch. Also, ich ärgere mich, als sie das letzte Mal hier in Berlin waren, vor 3-4 Jahren, da waren die Tickets so teuer, dass da bin ich zu geizig. Aber eigentlich muss man The Cure einfach mal live erlebt haben. Ich habe die leider noch nie live gesehen. Also, das waren wirklich Helden meiner Kindheit. Ne? Und,
kennst du Dead Can Dance?
Ja, weißt du was? Dead Can Dance habe ich Anfang der 90er gehört, in einem ganz kleinen Veranstaltungsort, als ich nämlich in der Schauspielschule war, in Mainz, hat mich eine Freundin mitgenommen.
Ja.
Das war mindblowing. Ja. Ich habe sowas vorher noch nie gehört gehabt und gesehen gehabt.
Ja.
Und dann auch ganz, ganz lange Jahre nicht. Jetzt war ich vor 2-3 Jahren mal im Tempodrom, wo sie aufgetreten sind, wo ich sie ganz toll fand und auch ihn fand ein bisschen langweilig, weil er irgendwie immer das Gleiche macht, aber was ich ganz schlimm fand, war das Publikum.
Okay.
Die kaum war der Song zu Ende, da rumgebrüllt haben und gekreischt und gekrischen haben und so, wo ich dachte so, ey, lass doch mal bitte diese geile Musik erstmal erstmal nachwirken. Ich bin dann wirklich, weil ich so wütend war, nach einer Stunde gegangen, weil ich gesagt habe, die versauen alles.
Ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Das fällt mir ein.
Ja,
es war toll.
Ich glaube, wir haben uns auch kurz getroffen, glaube ich.
Genau, da haben wir uns auch getroffen. Ich mochte das ja gerne. Und ich habe die zur gleichen Zeit wie du auch gesehen, und zwar in der HDK damals noch. Da sind die auch in so einem kleinen Raum aufgetreten und ich habe die Karte noch, die Eintrittskarte.
Das war wie eine schamanische Messe damals.
Ganz toll, ganz toll.
Das war, deswegen, ich wollte die unbedingt nochmal sehen.
Ja.
Und die Musik berührt mich auch jedes Mal, wenn ich sie höre. Also ich höre die selten, weil die so selten gespielt wird oder so, aber Dead Can Dance. Aber sag mal, nochmal zurückzukommen. Das möchte ich noch das Thema abschließen. Serien. Biene Maja. Wer warst denn du als allererstes?
Ich habe mich nicht so. Das hat aber, glaube ich, auch mit dieser Dissoziation von mir selber zu tun. Ich habe mich selber nie hineingepackt in einen, nicht identifiziert mit einem. Klar, vielleicht bei Captain Future schon so mit dem, der so alles super macht und so. Bei Biene Maja, das war bei mir was eher so, dass ich folgenweise mit allen Stimmen und allen Geräuschen diese Sachen auswendig konnte.
Geil, oder?
Ja.
Und
Cassandra, Fräulein Cassandra.
Ja, wenn ich toll fand, zum Beispiel Thekla, die Spinne.
Ja.
Oh. Und Captain Future bei mir auch, aber da war ich noch zu klein, als dass ich da jetzt wirklich sagen könnte, okay, das ist mir bewusst. Was mir wirklich als Kind Angst gemacht hat, was mich aber trotzdem auch fasziniert hat, war Pinocchio.
Ah.
Boah, haben die mir Angst gemacht, diese beiden, dieser Kater und dieser Fuchs.
Ja.
Und auch dieses, bin ich ganz ehrlich, triggert heute noch was bei mir, dieses Verlorensein in dieser Welt.
Ja.
Weißt du, Geppetto, ne, sein Papa, der ihn geschnitzt hat und der dann, wo Pinocchio aber dann immer raus in die Welt und eigentlich immer scheitert und eigentlich sich als Junge falsch verhält. Ich habe mich total mit dem assoziiert, weil ich dachte, der ist doch aber gar nicht böse. Und warum sind die alle so fies zu dem?
So gemein zu ihm.
Und warum ist der so blöd, dass er nicht irgendwie auf die Ente und auf die Elster da irgendwie ein bisschen, das sind ja seine Freunde. Warum hört er nicht auf die?
Das ist total interessant. Der Pinocchio kam für mich zu spät. Ich habe das nicht mehr, das habe ich nicht mitbekommen. Das war so, oder es wurde nicht so ausgestrahlt, dass ich mir das dann angucken konnte.
Ja.
Alice im Wunderland war es noch, gab es noch irgendwie, was ich ganz toll fand. Und Aladdin fand ich ganz toll. Da kamen dann auch diese Aufkleber mit den Wackelaugen raus, die dann bei uns in der Schule kursierten, weil die geschickt haben. Aladdin, es ist auch...
Ich kenne nur den Disney-Film.
Nee, davor gab es eine richtige Serie. Ja, auch so eine japanische Serie, die habe ich sehr, sehr geliebt. Und Speedy Gonzales, die schnellste
Mann von Mexiko. So Tom und Jerry und so, klar, weil man einfach
dieses
Schnelle und dieses Witzige. Und was mich wirklich berührt hat und auch heute noch, ist Heidi.
Heidi war auch toll,
Diese Geschichte mit diesem Großvater, ne, da geht so echt so mein Herz auf, weil da so diese väterliche Energie irgendwie so schön dargestellt war. Und dann, ne, wie sie dann in die Fremde musste, nach Frankfurt, und Clara, die Behinderte oder die Beeinträchtigte.
Ja.
Und dann Fräulein, diese fiese Fräulein Rottenmeier.
Ja.
Und diese süße, naive Heidi, die da irgendwie dann einfach Brötchen gesammelt hat über Monate. Ne? Und die natürlich dann alle vergammelt und hart waren, weil sie die ihrer Großmutter mitbringen wollte. Ne? Die hätte mal gesagt, sie möchte gerne weiße Brötchen essen.
Ja, verrückt. Ne? So bin ich gar nicht in diese Serie eingestiegen. Ist echt interessant. Unsere kleine Farm gab es noch, was ich damals irgendwie auch ganz faszinierend fand, weil es so ein heiles Familienleben dargestellt hat, was ich nicht kannte, mit Brüdern und Schwestern und so. Little House on the Prairie oder so, das heißt es, glaube ich, im Original.
Diese heile amerikanische Welt, so, ne? So ein bisschen.
Ja, so Natur, und da leben alle und sagen sich alle, gute Nacht, John Boy.
Gute Nacht, Mary
so.
Ann.
Ja.
Nee, da war ich auch zu klein. Da gab es natürlich diese Flipper, Lassie und
Wild geboren. War auch so eine sehr, mit Sheila oder so, der schielenden Löwen, ich weiß nicht
das
mehr.
Das war so ein afrikanischer, das war so ein
ja.
So ein,
ja, in der Savanne, genau.
Spielt
ja,
in Afrika, ne, und irgendwie war so ein Wildhüter, glaube ich, ne, mit so
Tieren. Ja, ich glaube auch, so. Ja, genau.
Krass. Ja. Ah, gut. Gab es denn für dich, was ich gerne noch wissen möchte, sag ich mal, ein Held der Kindheit oder ein Begleiter der Kindheit, was ich so gar nicht hatte damals, leider auch nicht retten konnte, Kuscheltiere, die quasi deine Freunde waren?
Ja, die liegen auch da. Ich kann hier rausgucken, sehe hinten unser Poolhaus, wo der Filter drin steht. Da liegen meine Kuscheltiere in einem Rucksack auf dem Regal ganz oben.
In einem Rucksack?
In einem Rucksack, ja. Ich kann
die nicht.
Armen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Aber ja, ich habe zu meinen Kuscheltieren gebetet. Als ich praktisch meine einzige Bezugsperson, meine Mutter, die dann abends mal weggegangen ist und ich war alleine zu Hause, habe ich angefangen zu den griechischen Göttern, weil ich die damals verschlungen habe, die Sagen und Mythen, und mir durchgelesen habe, habe ich zu denen unten gebetet und zu meinen Kuscheltieren.
Ich habe keins meiner Kuscheltiere, die ich temporär vielleicht mal hatte.
Ja.
Hat auch meine Mutter oder meine Mutter, muss ich sagen, mein Stiefvater sowieso nicht, auch nicht drauf geachtet, dass da irgendwas gerettet bleibt.
Ja.
Ich habe auch keine wirkliche Erinnerung. Das Einzige, woran ich mich erinnert, was wirklich traumatisch für mich war, als diese Monchichis irgendwann rauskamen.
Ja.
So Anfang der 80er. Ne? Ja. Da hatte ich dann mich so lange genervt, bis ich da so 2, 3 Monchichis hatte. Auch ein weißes, und die habe ich geliebt. Die hatte ich in so einem weißen Körbchen, weiß ich noch, da haben die drin gewohnt. Die saßen da so drin und ich bin dann wirklich mit so einem kleinen Körbchen. Oh, du hast dann einen Teddybär. Oh Gott. Der ist ja toll.
Mischka ist das.
Mischka.
Und der ist aus der Zeit. Der hatte eine Bauchbinde mit den Ringen, also mit den olympischen Ringen, und hatte eigentlich, die geht nicht mehr, hatte so eine Brumme. Ja, den habe ich hier, weil ich den zu den Lesungen immer mitnehme.
Oh, toll.
Ja.
Ja, das Einzige, wie gesagt, diese Monchichis. Und dann hatte ich die irgendwann mal mit und dann habe ich die bei uns im Dorf in einer Scheune stehen gelassen, wo, also eigentlich wurde da bei uns auf dem Dorf nichts geklaut.
Ja.
Ne, wir waren dann irgendwie, wir wollten dann irgendwas spielen. Dann habe ich gesagt, die stelle ich hier hin, dann hole ich sie nachher ab und da sind sie gut beschützt in der Scheune von dem Bauern, den ich auch gut kannte. Und als ich zurückkam, war dieses Körbchen mit diesen 3 Monchichis weg.
Oh Gott, ist ja der Horror.
Für mich ist die Welt zusammengebrochen.
Absolut, klar.
Und ich werde meiner Mutter das nie verzeihen. Ich bin nach Hause gegangen, Tränen aufgelöst. Für mich ist die Welt zusammengebrochen.
Ja.
Und sie hatte dann nur so lapidar gesagt, ja, ist doch dein Problem, dann musst du sie nicht irgendwo stehen lassen.
Oh Gott,
so, das war ganz schlimm. Ja, ganz, klar, ganz schlimm. Und da muss ich auch echt aufpassen. Eins der vielen Dinge, die wirklich Narben hinterlassen haben. Aber mein Mann hat mir irgendwann mal vor ein paar Jahren, weil ich ihm davon erzählt habe, hat er
Weihnachten Monchi. Ja, oh, süß. Oh, guck mal,
so, ne, mit diesen. Und ich war ja ein Nuckelkind, ne? Ich habe ja
das reinstecken, da steckt es da rein.
Ja. Ich immer noch die orale Farbe.
Ja, das ist toll.
So, ne, Monchichi hat er mir dann geschenkt und das bin ich sehr, sehr dankbar.
Ja, das ist toll. Sowas ist schön, das nachzuholen. Das habe ich, später fällt mir ein Aberheft. Ich war dann am Flughafen vor 2, 3 Jahren und habe mir ein riesen dickes Aber-Popcorn-Special-Ding gekauft, wo ich dann endlich Vollfarbe durchgucken konnte. So alles, was ich nicht hatte, brauchte ich.
Und du hast mir keins mitgebracht? Obwohl, da hatten wir noch nicht so engen Kontakt, ne?
Ja. Ja, das ist echt
irre. Ja, Aber ist komisch, ist interessant, ne? Also, natürlich begleiten mich diese Aber-Lieder seit meiner Kindheit, wahrscheinlich seit Waterloo, 78 oder so war das Jahr, ne?
Ja, 74,
Aber eigentlich ist Aber bei mir wirklich erst so richtig gesackt während meiner Schauspielschulzeit. Da kam das so richtig wieder. Aber es ist genetisch in meinen Zellen drin, diese Musik.
Ja, das geht mir auch
die
so.
Die lief ja immer, ne? Also.
Aber es ist trotzdem für mich eben auch so interessant, dass jetzt, wo man eben die Menschen aber so kennenlernt, mir was ganz Angenehmes passiert. Und zwar, ich finde ja Fantum, ein totaler Fan von irgendwas zu sein, finde ich per se schwierig. Weil ich immer finde, man gibt so ein Stück von sich selber weg. Also ist so mein Gefühl gewesen. Stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber für mich war das so. Ich dachte, wenn so jemand richtig Fan ist, dann ist das, wovon du Fan bist, ist alles, wofür Leben toll und richtig steht. Und du selber kannst sowieso nie so sein, weil du ja nur du bist und nicht die.
Okay.
Und so ein Gefühl. Und das ist eben was, was mich jetzt persönlich total heilt, die so zu sehen und auch als Menschen zu denken, also eigentlich Wahnsinn, wie spießig die sind. Also es ist überhaupt kein, das sind keine Menschen, die mich auch nur ein Stück weit interessieren. Und das ist so lustig, weil dadurch wird es, kriegt es so ein levelt sich da was aus, diese Anbetung
ja.
Zwischen, nein, das sind einfach auch nur Menschen, die sie, ja, weißt du so.
Also die einfach geile Kunstwerke hinterlassen. Ja, Punkt, aus Ende. Also man kann das mögen oder nicht, aber ja, total, zeitlos. Ja. Und es berührt einfach, ne, dieses Where are you? Dieses Song, wenn ich den höre, ich heule sofort.
Ja, das ist toll. Und er hat das ja mit rein in die neuen Songs genommen auch, ne? Dieses Klavierding am Schluss.
Ja, die neuen Songs.
Das kommt am Schluss eines von den Songs. Ist das mit drin? Direkt das. Das ist total schön.
Also aber hatte ich mein Initiationserlebnis, bewusstes Initiationserlebnis. Wir haben dann in der Zeit, als ich damals in der Schauspielschule war, haben wir Kabale und Liebe inszeniert. Da habe ich eine Regieassistenz gemacht, weil ich selber noch nicht spielen durfte. Und dort gab es aber eine freie Theatergruppe, ganz super. Und die haben Kabale und Liebe gemacht. Und Luise als Ferdinand sie verstößt, kommt nach Hause, macht so einen kleinen Kassettenrekorder an, so einen 80er-Jahre-Kassettenrekorder mit einer Kassette drin und da läuft SOS. Und dabei schminkt sie sich ab. Krass. Und das hat mich so aber-addicted gemacht mit Anfang 20.
Ja.
Dann, seitdem liebe ich diese Musik. Aber vorher waren die waren natürlich präsent, klar, weil das natürlich dauernd im Radio lief, das ganze Zeug. Ne?
Ja.
Aber es war nicht so, dass ich damals schon irgendwie gesagt habe, aber finde ich toll. Also da bin ich auch ein schwuler Spätzünder, glaube ich.
Spätzünder, naja, das war, mich hat es halt wirklich absolut getränkt. Ich war getränkt, aber ich habe die Platten hoch und runter gehört. Das hat also echt, ja, das war Wahnsinn.
Pass mal auf, wir sind hier schon über eine Stunde.
Was? Gesagt,
das verging, du hattest total recht. Ja. Musik ist ja ein geiles Thema.
Ist ne? Wirklich, du kommst, es ist ein Universum, was sich da öffnet. Ich liebe das. Ach,
Kinder, also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, dass wir uns jetzt hier so ausgetauscht haben. Wir haben uns ein bisschen verloren in uns, ne? Irgendwie uns erzählt, was uns so inspiriert hat. Danke fürs Zuhören. Henrik, vielen, vielen Dank für diese tolle Inspiration. Da haben wir sofort gesagt, machen wir. Haben wir richtig Bock drauf. Und hier auch nochmal der Aufruf an euch, ihr Lieben. Wir haben so zwei Themen, die wir schon mal so ein bisschen ins Auge gefasst haben. So, und zwar das eine heißt je oller, je doller. Diskriminierung, Fragezeichen, Ausrufezeichen im Alter. Finde ich sehr, sehr spannend als Thema. Schickt uns gerne Gedanken dazu. Und auch das Thema Versagensängste war neulich bei uns so
das
Thema.
Finde ich super. Oder das hast du vorgeschlagen. Das finde ich ein ganz tolles Thema. Und zwar generell Versagensängste.
Genau.
Wo auch immer.
Wo auch immer. Egal, ob es irgendwie im Beruf ist, privat ist, irgendwie, dass die Leute enttäuscht sind von einem oder sei es beim Sex. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns weiter Sprachnachrichten zuschickt an WhatsApp 0157 339 718 52. Die Nummer für den schwulen Kummer.
Oder auch die schwule Anregung, Freude.
Ja. Für die schwule Freude, für die Anregungen, Rückmeldungen. Wir freuen uns drüber und wenn es passt und thematisch passt, würden wir diese Sprachnachrichten das jetzt so fortführen, die auch immer mit in unsere Gespräche hier mit einbinden. Weil das
also ihr macht uns wirklich eine große Freude. Ja.
Ja. So. Ich glaube, wir sind erstmal so weit am Ende.
Ich glaube auch.
Oder?
Ja.
Schatzi, das war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir.
Es hat mir große Freude gemacht, wenn meine Nase auch ab und zu ein bisschen, ich entschuldige mich dafür, manchmal ein bisschen zugegangen ist, aber es hat mich auch wieder sehr, sehr gefreut, hier
zusammen
in diesem Raum zu sein. Ja.
Ihr Hübschen, Bis zum nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt uns, liked uns, gebt uns gerne Kommentare. Bei YouTube könnt ihr jetzt dieses Video auch immer live mitgucken. Für die es interessiert, wie wir aussehen. Wie wir hier so sitzen vor unseren Phallus-Symbolen, die Mikrofone. Ich habe mir extra ein anderes Mikrofon angeschafft, damit ich auch ein bisschen mehr sichtbar bin.
Ja.
Das ist nämlich ein Richtmikrofon, das andere war ein Stabmikrofon. Ich stehe auf beides, ehrlich gesagt.
Toll.
Und ansonsten überall zu finden, teilt uns gerne weiter, gebt uns Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank und Roman, danke an dich.
Sehr gerne, Sven, ich danke dir und habt's wohlig, ne? Seid wohlig mit den Leuten und den Tieren und eurer Umwelt um euch herum. Ich glaube, das ist gut.
Seid wohlig ist auch schön.
Ja.
Ich bleibe bei der Verabschiedung von Roman, der sagt nämlich immer bis gleich.
Bis gleich.
Tschüss, ihr Hübschen.
Tschüss.